So, also, guten Tag, meine Herren. Ich glaube, es sind nur Herren da, sobald es ein bisschen technischer wird. Oh, Entschuldigung. Also, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen heute Nachmittag hier zu diesem Strang über die Hardware. Mein Name ist Wolfram Lüthardt und ich bin das, was man so den Sessionleiter nennt. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen, dass die Diskussion einigermaßen friedlich verläuft, dass es keine Handgreiflichkeiten gibt oder Ähnliches. Vielleicht noch einen kleinen Wunsch, wenn Sie eine Frage stellen, bitte melden Sie sich. Ich komme dann mit dem Mikrofon, weil das ist nachher im Audiostream immer ein bisschen blöde, wenn man nur die Antwort hört und nicht die Frage dazu. Ja, und deshalb entweder für den Vortragenden, dass er schnell wiederholt oder dass man es eben dann wirklich ins Mikrofon sagt. Okay, ich freue mich sehr, den Herrn Daniel Krüger heute Ihnen vorstellen zu können. Er wird was erzählen über Open Power Link, also wirklich Industrial Ethernet und Open Source ein bisschen zusammenbringend. Hochinteressantes Thema und freue mich, dass wir das jetzt heute hören dürfen.
Ja. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich komme selber von der Firma Systec Elektronik. Ja, und stelle damit ein kleines bisschen unsere Entwicklung vor und was sich so allgemein am Markt tut bezüglich Industrial Ethernet. Ja, was ist das überhaupt oder was hat das jetzt damit, das Ganze damit zu tun? Ethernet selbst, um den Begriff einmal zuerst rauszugreifen, hat ein paar Probleme. Es ist nicht deterministisch, weil wir Kollisionen drauf haben können, weil Pakete oder Frames verloren gehen können. Ja, dieser ganze Spaß mit dem Carrier Sense, Multiple Access und Collision Detection, dieses CSMA, CD-Verfahren, ist halt im Office-Bereich oder allgemein so zur Kommunikation wunderbar geeignet, aber nicht industrietauglich, um dort ja, Maschinen zu steuern oder so darüber. Dort nutzt man nämlich meistens klassische Feldbusse wie CAN, Profibus, LON ja, oder weitere. Das sind die Beschränkungen von Ethernet. Ja, und was habe ich jetzt bei den klassischen Feldbussen für Beschränkungen? Dort ist es zumeist die Bandbreite. Bei CAN mit 1 Megabit maximal, beschränkte Ausdehnung. LON habe ich gelesen, 78 Kilobit pro Sekunde, ist also auch nicht übertrieben viel. Profibus gibt es in Varianten, wo man ein bisschen mehr kann. Wozu brauche ich denn überhaupt größere Bandbreite? Man braucht immer große Bandbreite, ja. Und ganz besonders für Firmware-Downloads oder Updates an der Stelle. Das ist, sage ich mal, ein Punkt, mit der dort Ganze mit reinspielt. Aber auch für alle anderen Sachen, wo ich einfach Prozessdaten übertragen will und sehr viele habe, Messdaten übertragen will und das Ganze noch echtzeitfähig brauche, da komme ich mit den ursprünglichen klassischen Feldbussen auch nicht mehr hin. Also sagt man, nehmen wir doch Industrial Ethernet. Das heißt, nehmen wir doch Ethernet als jetzt schon schnelles Netzwerk mit 100 Megabit pro Sekunde und auch perspektivisch Gigabit im Industriebereich. Wir passen es entsprechend an, beziehungsweise setzen darauf spezielle Protokolle auf. Ja, ein Protokoll ist eben das Powerlink. Es gibt noch weitere, EtherCAT, Circus 3, Profinet IRT und noch einige viele weitere. Es sind sehr viele davon bei der ISO standardisiert. Ja, Powerlink unter anderem auch. Und genau darum soll es heute gehen, um das Powerlink und wie man es einsetzen kann. Vornweg noch einmal eine Einführung, wozu brauche ich denn überhaupt nur diese Mikrocontroller-Netzwerke oder dieses Industrial Ethernet? Ich hatte es ja schon ein bisschen erwähnt, dass ich es im Industriebereich einsetze, zur Messwerterfassung und sowas. Es geht halt allgemein darum, wo ich dezentral Sachen steuern will, Messwerte erfassen will, ja, Daten austauschen will, irgendwo Aktoren stehen habe, Sensoren dastehen habe. Und um die Komplexität der Verkabelung zu vereinfachen. Das heißt, ich verkabel nur noch an einer Stelle im Schaltschrank oder an den verteilten Stellen im Schaltschrank, klemme ich meine Kabel ein, dort wo ich den Sensor sitzen habe und muss keine kilometerlangen, riesigen Kabelbäume durch die Gegend ziehen, um irgendwo an eine entfernte Steuerung oder Messwerterfassung ranzukommen. Ja, typische Beispiele sind eben, wie schon gesagt, die Industrie, im Automobilbau, Schiffsbau, zur Gebäudesteuerung, Alarmsysteme, Kraftwerke, ja, alles Mögliche dort, wo ich sowas gebrauchen kann, Powerlink-Netzwerke oder Industrial Ethernet-Netzwerke im Allgemeinen. Ja, was ist jetzt Powerlink im Speziellen? Wie schon gesagt, eines der Industrial Ethernet-Feldbus-Protokolle. Es basiert hundertprozentig auf dem IEEE 802.3 Standard für Fast Ethernet. Das heißt, ich kann ganz normales, handelsübliches Netzwerkkabel nehmen und mit ein paar Einschränkungen auch handelsübliche Netzwerkcontroller. Dazu später mehr. Von der Historie her ist es quasi ein Can Open over Ethernet. Ich weiß nicht, aus welchen Bereichen Sie jetzt hier kommen, ob Ihnen das was sagt. Can Open ist ein Higher Layer Protokoll über Can. Ja, in Deutschland entwickelt. Und quasi Powerlink ist quasi der Nachfolger davon. Wobei Can Open damit nicht ausgestorben ist. Das wird noch, denke ich, über Jahre seine Berechtigung haben. Ja, Powerlink ist echtzeitfähig. Das funktioniert über einen Slot-Kommunikationsmechanismus, Zeitslot-Kommunikationsmechanismus. Dazu gleich mehr. Es ist ein Master-Slave-Protokoll. Das heißt, ich habe einen Master im Netz und viele Slaves. Den Master brauche ich in dem Fall ganz bestimmt, weil er dieses Zeitregime steuert. Der Master wird im Powerlink, ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat, irgendwelche Marketingleute, Managing Node genannt, auch kurz MN. Wenn man also über den Begriff steuert, stolpert mal, das ist der Master. Der Slave hat auch einen anderen Namen bekommen, der nennt sich Controlled Node, kurz CN. Ja, das Ganze funktioniert mit Hot Plugging, das heißt, ich kann laufend Geräte ein- und ausstecken, so wie wir es bei Ethernet gewohnt sind. Und für die Prozessautomatisierung oder allgemein der Austausch von Prozessdaten funktioniert auch direkter Querverkehr zwischen den einzelnen Slaves in dem Netzwerk. Ja, was ist nun Open Powerlink? Open Powerlink ist eine Open-Source-Implementierung von Powerlink, die von unserer Firma Systec Elektronik entwickelt wurde. Aktuell unterstützen wir verschiedene Plattformen, Linux-Plattformen, auch unter Windows ist es machbar, da ist es mit den Echtzeit natürlich nicht ganz so, aber geht prinzipiell auch. Oder das Ganze Bare Metal quasi direkt auf dem Mikrocontroller ohne Betriebssystem. Das Ganze stellen wir unter BSD-Lizenz zur Verfügung, das heißt, jeder kann damit so gut wie fast alles tun und lassen, was er damit will. Ja, es ist eine softwarebasierte Lösung erstmal als reiner Software-Stack, Protokoll-Stack in C geschrieben, aber Hardware-Beschleunigung ist nicht ausgeschlossen und möglich, ist im aktuellen Version sogar richtig unterstützt, dazu gleich mehr. Ja, wie funktioniert das Ganze konkret? Ganz kurz dazu eine kleine Einführung. Dieses sogenannte Slot Communication Network Management. Hier in diesem Diagramm ist ein Zyklus dargestellt, so wie er über das Netz läuft. Die Kästchen sind die einzelnen Frames dabei. Über dem Pfeil sind die vom MN, von dem Master also gesendet werden. Unter dem Pfeil sind die von den Controlled Nodes gesendet werden. Ein Zyklus hat eine feste Zykluszeit, die hier mit Cycle Time bezeichnet ist. Da kommen wir runter bis 400 Mikrosekunden zum Beispiel mit dieser Softwarelösung. Theoretisch geht auch noch mehr. Ja, der ganze Zyklus startet dann mit einem SOC-Frame, einem Start of Cyclic. Und danach kommt dann dieses Art, ich nenne es immer gerne Ping-Pong-Spiel an der Stelle. Der Master fragt die Knoten mit einem Poll-Request an. Poll-C, also steckt ja schon im Begriff drinne. Und die Knoten selber, die Slave-Knoten im Netzwerk, antworten mit einem Poll-Response. Das Ganze wird durchgespielt von Knoten 1 bis Knoten N. Wir können bis zu 240 Slaves in dem Netzwerk drin haben. Ja, und am Ende gibt es noch eine asynchrone Phase, wo ganz normaler TCP-IP-Traffic zum Beispiel übertragen werden kann oder andere asynchrone Daten, wie zum Beispiel zur Konfiguration oder so. Beispiele werde ich gleich nennen. Das ganz kurz für den groben Einstieg. Wir erläutern das gleich noch im Detail. Ich habe mal hier einen kleinen Versuchsaufbau mitgebracht. Der besteht aus einem Development-Kit von uns, aus unserem Haus, wo der Cold-Fire-Prozessor drauf ist. Das ist unsere Referenzumgebung für den Powerlink-Stack. Ich habe ein FPGA-Board mitgebracht. Das ist in dem Fall von der Firma EBV. Dort läuft auch der Open-Powerlink-Stack drauf. Und ich habe noch ein Modul, so wie man es im Schaltschrank finden kann, von der Firma Bernecker und Rainer mitgebracht. Das ist die mit treibende Kraft hinter Powerlink. Ja, und als Master setzen wir den Laptop ein und steuern damit ein Lauflicht. Schauen wir, kann ich das hier oben so hängen lassen? Das geht so. So, damit das von allen gesehen wird. Das ist eine kleine Demo-Applikation, die ich gerade eben angehalten habe. Die wird es wieder weiterlaufen lassen. Jetzt fährt hier die ganze Sache hoch, erkennt das Netzwerk. Ja, sind operational. Da kommt noch ein Knoten dazu, die 110 ist das Modul hier oben, das ist etwas langsamer beim Hochfahren, da es noch konfiguriert werden muss. Aber das dürfte auch gleich da sein. Und dann sieht man dann auch hier, zum genauen Hinschauen, die LEDs oben blinkern auch. Und in den beiden anderen Modulen, ja, das sieht man es, denke ich, besser. Das heißt, der Master fährt jetzt dieses Lauflicht, der steuert das. Und auf den entfernten Geräten, die könnte ich jetzt auch mit Ethernet-Kabel 100 Meter weit wegstellen. Das ist ja da gar kein Problem. Ja, wird das Lauflicht in dem Fall gesteuert. Andersrum kann ich auch die Inputs von den einzelnen Knoten lesen. Das heißt, wenn ich hier einen Taster drücke, sehe ich das oben. Ja gut, der Master stellt jetzt hier das Lauflicht um und fährt eine andere Strategie. Man muss sich nicht alles zwingend immer angucken. Spielerei. Kann dann auch die Geschwindigkeit steuern an dem Modul. Das war langsamer. Machen wir das Ganze etwas schneller. Das ist letztendlich bloß eine einfache Demo, mit der man ein bisschen rumspielen kann. So, jetzt würde ich gerne einmal auf den Bus schauen, was da passiert. Also ich habe hier, man sieht es jetzt wohl leider nicht, eine externe Netzwerkkarte oder eine Cardbus-Netzwerkkarte in meinem Laptop stecken. Über die läuft der Powerlink Master und ist mit dem Netzwerk verbunden. Sprich, die kann ich jetzt auch ziehen. Puff. Erstens erkennt das die Knoten selber, das heißt, die rote LED leuchtet auf, die haben erkannt, das ist ein Fehler. Und hier sieht man auch in der Demo, die Knoten sind weggefallen. Also hotplug-fähig. Stecken wir wieder an. Geht wieder. Ja, muss wieder konfiguriert werden. So, jetzt, um das noch vorzuführen, dass das Standard Ethernet ist, nehme ich meine zweite Netzwerkkarte, meine normale Netzwerkkarte und knipper mich hier auch in den Strang mit rein. Und habe dort hier irgendwo einen Wireshark offen und starte den einfach mal, dass der da neu mitcaptured auf EDH1. Genau, das ist mein Standard Ethernet. Ja, das will ich nicht speichern. So, jetzt dröselt hier wahnsinnig viel Frames ein, der ist eigentlich gut damit beschäftigt. Halten wir das wieder an. Ja, genau. Und hier sehen wir jetzt eigentlich genau diese Frames, wie wir sie in dem Diagramm schon gesehen haben, den SOC, den Start of Cyclic, und dann geht jetzt hier das Poll-Request, Poll-Response-Spielchen los zum Knoten Nummer 1, der antwortet mit einer Poll-Response, Knoten Nummer 32 ist das hier, die 32 ist das Modul da unten, der antwortet Poll-Request an die 110, also Hexadezimal 6e, der antwortet. Und es gibt noch ein SOR. Das war's. Also gut, ist genau das Ende der Aufzeichnung. Aber hier oben sieht das immer wieder zyklisch aus. Wir fahren hier eine feste Zykluszeit. Jetzt kann man hier auch anfangen zu rechnen. 100, Moment, 0,9. Ach, das sind Differenzen, die hier angezeigt werden. Ah ja, genau. Lassen wir uns doch nur einfach mal die EPL-SOCC-Frames anzeigen. Es gibt hier ein fertiges Plugin im Wireshark drin. Ich weiß nicht, wer auch schon mal Wireshark verwendet hat. Das heißt, da kann ich das hier relativ einfach entschlüsseln. Das Ganze müssen wir noch anwenden, die Filterregel. Das Senden sehen wir nur die SOCs. und sehen dort die Abstände zwischen den SoCs jetzt hier. Ja, das bewegt sich um 10 Millisekunden rum. Wir fahren eine relativ gemütliche 10 Millisekunden. 5er läuft auch noch gut stabil, weniger auch. Aber um sicher zu sein, fahre ich hier relativ hoch. Hohe Zykluszeiten. Ist ja bloß Demo. Gut. Das so als ersten Einstieg. Ja, das ist nochmal ganz kurz gezeigt, die Frames selber. Der SoC hat noch folgende Bedeutung, das ist das Synchronisierungsereignis. Das heißt, auf diesen Frame kann ich meine Zeitbasis im Netzwerk synchronisieren. Das heißt, die Knoten können auf diesen Frame hin ihre Eingänge samplen und ihre Ausgänge rausschreiben. Ich kann damit hochgenaue oder hochsynchrone Antriebe zum Beispiel steuern. Das ist der eigentliche Hintergrund, wo das Powerlink entstanden ist. Da brauche ich diesen Frame und der sollte natürlich möglichst nicht groß jittern. Also die Zykluslänge sollte nicht sehr stark schwanken über die Zeit hin. Da bekomme ich in der Softwareimplementierung teilweise ein bisschen Probleme, aber machbar ist das. Wir haben jetzt Untersuchungen gemacht im Haus mit dem Linux Realtime Preend Patches und da erreichen wir einen SoC-Jitter von maximal 50, plus minus 50 Mikrosekunden. Ja, der Pull-Request-Frame, der vom MN kommt, an einen speziellen CN adressiert ist, der enthält die PDO-Nutzdaten. Das sind die Prozessdaten, das sind die Variablen, die Daten, die ich über das Netzwerk austausche, die eigentlichen Daten, die eben echtzeitfähig übermittelt werden sollen. Auf diesen Pull-Request hin antworten die einzelnen CNs mit ihrer Pull-Response. Dort stecken wiederum die Prozessdaten von den Knoten drin. Das heißt, um das gleich an einem Beispiel zu machen, das sind in dem Fall die Eingänge. Also wenn ich den Eingang hier drücke, erscheint der als Datum in den Pull Responses. Die Ausgänge, die hier auf den Modulen, die letzten, die angesteuert werden, die waren entsprechend vorher in dem Pull Request Frame drin. Das schauen wir uns dann nachher noch konkreter an. Nebenher, da steht auch noch ein Netzwerkmanagement-Status drin, aber dazu später mehr. Ja, die asynchrone Phase, die mit dem SOA, dem Start of Asynchronous, beginnt, weist die asynchrone Phase einem speziellen Knoten zu. Es darf im Netzwerk immer nur einen geben, der die Sendeberechtigung hat. Ansonsten verliere ich den Determinismus. Es kann zu Kollisionen kommen. Ja, der Asend-Frame zum Beispiel ist ein Powerlink-spezifischer asynchroner Frame, der bestimmte Kommandos, Statusantworten und Identitätsantworten enthält, beziehungsweise es könnte hier auch in dieser Phase ganz normaler TCP-IP-Traffic drin stecken. Das wird dann zum Beispiel genutzt, um, was weiß ich nicht, mittels Telnet mit dem Modul sich zu unterhalten oder per FTP einen Firmware-Download durchzuführen oder weitere Geschichten. Das ist in der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Ganz kurz, wie das Powerlink insgesamt überhaupt aussieht oder wie das OSI-Modell davon aussieht. Ich habe ganz unten, klar, die PHY, die MAC, Standard Ethernet, der Physical Layer, der Data Link Layer, wobei jetzt hier ein Teil des Data Link Layers, da ist wieder das mit dem OSI-Modell etwas schwierig, die Einteilung, der kommt jetzt vom Powerlink. Das heißt, dort die Steuerung, wann Frames gesendet werden, die wird von dem Powerlink-Stack übernommen. Ja, dann kann ich auf dem Powerlink-Stack ganz normal meinen TCP-Stack oder TCP-IP-Stack aufsetzen oder ich fahre richtiges Powerlink drüber. Dann habe ich hier meinen oberen Teil des Powerlink-Stacks, bestehend aus dem Objektverzeichnis, dem PDO-Modul, was die Prozessdaten oder zur Prozessdatenkommunikation dient, einem SDO-Modul, dazu später mehr, ja, und dem NMT, dem Netzwerkmanagement, was das Ganze etwas verbindet und steuert. Ja, die Device-Profile dann noch oben drüber, dazu auch später mehr. Das Bild müsste man sich eigentlich jetzt ein bisschen im Hintergrund halten, da wir dort jetzt die ganze Zeit durchrennen. Zur Topologie oder zu dem ganzen Ausrüstung hatte ich ja schon gesagt, ist Standard Ethernet, Standard-Netzwerkkabel. In der Industrie sind natürlich die RJ45-Stecker etwas verpönt, da die Nasen ja bekanntlich schnell abbrechen und auch nicht richtig halten und alles Mögliche. Deswegen nimmt man meistens dort M12-Steckverbinder. Als Verbindungselement werden Hubs bzw. Switches verwendet, wobei Hubs präferiert werden, weil sie eine schnelle Durchlaufzeit haben. Bei Switches habe ich, die arbeiten ja zumeist nach diesem Store-and-Forward-Mechanismus, das heißt, der Frame geht dort erst komplett rein und wenn er komplett drin ist, wird er auf einen entsprechenden Port wieder rausgeschickt. Das dauert zu lange, das stört mich hier etwas. Es ist möglich damit, aber bei Hubs geht das schneller, da dort Durchlaufzeiten von 300 Nanosekunden oder so typischerweise sind. Ja, ich kann das Ganze nämlich jetzt hier in einer beliebigen Topologie vertraten. Ich kann Sterntopologien aufbauen, also habe mein Hub an oberster Stelle und hänge alle Knoten, die ich habe, da dran. Ich kann Linientopologien aufbauen, Daisy-Chain werden die häufig genannt. Das ist diese Variante, die gerade bei den Maschinenbauern oder im Anlagenbau präferiert wird, weil ich einfach von einem Knoten zum nächsten durchgehen kann. Das ist jetzt auch hier in dem Beispiel die Methode. Das heißt, ich gehe oben mit meinem Master rein, gehe dann mit einem Kabel zum nächsten Knoten weiter, gehe von dort wieder raus zum übernächsten Knoten. Ja gut, hier schaue ich jetzt hinten bloß mit zum Mitlauschen, aber ich könnte das noch weiter verkabeln. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, hab's aber so tief kaskadiert, das geht doch nicht. Das ist laut Ethernet-Standard theoretisch nicht erlaubt. Ja, das ist so, weil ich dort mehr als zwei Kollisionsdomänen darf ich nicht, oder über zwei Kollisionsdomänen hinweg darf ich nicht zusammenschalten. Also Hubtiefe größer 2 ist eigentlich nicht erlaubt. Hier geht das, da wir ja vom übergeordneten Protokoll her kollisionsfrei fahren. Und damit können wir ja auch tiefere Linien verkabeln. Also in Linientopologie mit größerer Hubtiefe das Ganze verkabeln. Ja, jetzt brauche ich noch ein Adressierungsschema. Neben der ganz normalen Ethernet-MAC, die ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe, MAC-Adresse, die gibt es natürlich auch. Die ist dort auch genauso wichtig, da sie für Unicast-Nachrichten verwendet wird. Habe ich eine Knotennummer, ist prinzipiell eine 8-Bit-Zahl, wird zumeist über zwei Hex-Kodierschalter eingestellt. Hier haben wir sie auf dem Modul drauf. Bei der B&R-Modul sind sie auch hier oben drauf. Da kann man es leider nicht ganz so sehen, die sind etwas versteckt. Ja. Bestimmte Knotennummern haben bestimmte Bedeutungen noch im Netz. Der Managing-Node, der Master, hat die 240, das heißt, daran erkennt man immer den Master. Das ist zum Beispiel in dieser Applikation jetzt hier, sieht man unten ganz leicht grau, habe ich vorher die Knotennummer eingestellt, da diese Demo-Applikation auf dem Laptop als Master laufen soll, die 240 eingestellt. Die CNs liegen üblicherweise im Bereich von 1 bis 239. Es gibt allerdings auch noch ein paar weitere Geräte oder ein paar weitere Knotennummern, die weiter hinten sind, teilweise reserviert. Da gibt es schon Erweiterungen mit redundant Managing Nodes und sowas. Beziehungsweise ganz hinten ist dann halt die 254 für den Gateway, die 253 für ein Diagnosegerät reserviert, allgemein. Hier kommt es immer ein bisschen mit dieser allgemeinen Hexadezimalzahl zu Dezimalzahl-Konvertierung. Knoten Nummer 48 ist eben Hex 30 und das stelle ich ja dann auch bei den Hex-Kodierschaltern ein. Ja, was erreichen wir insgesamt hier für eine Performance? Ich hatte es schon erwähnt, im Mikrosekundenbereich als Zykluszeit kommen wir runter. 100 Mikrosekunden sind theoretisch machbar. Praktisch schaffen wir es mit der Software-Implementierung auf 400 Mikrosekunden. Die Systemsynchronisation über den SoC, da kommen wir theoretisch bis auf 100 Nanosekunden runter. Klar, wenn mein Master im Netz reine Software-Implementierung ist und einen höheren Jitter hat, ist das natürlich hinten raus nicht so gut. Aber in einer Hardware-Implementierung ist auch das möglich. Ja, ich kann bis zu 240 Knoten im Netzwerk miteinander verbinden. Da kann ich dann damit bis zu insgesamt 480 Achsen synchronisieren oder das entspricht auch 460.000 digitalen IOs. von diesen Scheiben dann hier quasi, oder ja. Das Ganze kann ich logischerweise relativ unbegrenzt ausdehnen. Bei Ethernet ist die Begrenzung, dass ich nur 100 Meter Cat5-Kabel haben kann, aber ich kann ja erstens wieder ein Hub dazwischen setzen als Repeater quasi, oder ich nehme Glasfaser. Da ich ja Standard Ethernet verwende, kann ich auch Glasfaser verwenden. Häufig kommt die Frage auf, wie sieht es mit WLAN aus? Ja, WLAN würde auch gehen, theoretisch. Aber die Deterministik ist fort. Da das ein Shared Medium ist, weiß ich nicht, kommt der Frame an? Kann ich gerade auf das Medium zugreifen? Ich sag mal, mit hohen Zykluszeiten würde das funktionieren. Allerdings erreiche ich da eine, ja, von der Performance her, vom Datendurchsatz, den ich insgesamt erreiche, von der Bandbreite, die ich an Nutzdaten über das Netzwerk dann übertragen kann, eigentlich einen sehr schlechten Wert. Also da wird dann doch Kabel bevorzugt. Ich hatte es schon ein bisschen mit erwähnt, diese Geschichte mit dem Netzwerkmanagement-Zuständen, die auch teilweise mit übertragen werden, die Status-Leds, die hier so schön blinkert, das schaut auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, da es da eine ganze Menge Zustände gibt. Allerdings ist meine Erfahrung zumindest, macht diese Zustände das Leben doch relativ einfach. Bei CANOPEN gibt es nicht so viel und das macht es manchmal etwas schwierig, die ganze Geschichte. Die kleingeschriebenen oben, Initialization, Reset Application, Reset Communication und Reset Configuration, sind eigentlich quasi nur Reset-Zustände, wo bestimmte Teile intern vom Stack zurückgesetzt werden, hat bestimmte Bedeutung. Ich kann weiter oben ansetzen, quasi bei Reset Application, dann wird alles zurückgesetzt und ich kann ganz unten ansetzen bei Reset Configuration, da fährt er einfach nur frisch hoch und setzt die Konfigurationswerte, die er irgendwo abgespeichert hat, nicht zurück. Und bei Reset Communication werden Kommunikationswerte zurückgesetzt. Das kann man sich dann auch im Standard anschauen, wenn man das dann speziell implementieren muss. Danach schalten sich die Knoten an den Bus, die sind also fertig konfiguriert erstmal, also vom Stack intern her. Ja, und gehen in einen Not-Active-Zustand, das heißt, sie lauschen erstmal ganz kurz auf den Bus, was ist denn da überhaupt los? Das bedeutet gerade bei MNs, wenn die noch einen anderen Master im Netzwerk entdecken, fahren sie nicht hoch, um das Netzwerk nicht zu stören. Eigentlich müsste man hier so eine komplizierte State Machine aufzeichnen, wo es da verschiedene Übergänge gibt, von einem zum anderen Zustand. Das habe ich mir jetzt hier gespart. Normalerweise läuft man hier gerade durch bis nach Operational. Die zwei unteren sind nochmal extra Zustände, die nur spezielle Bedeutungen haben. Das heißt, normalerweise erkennt der Knoten ein Slave im Netzwerk, ja, einen Master, geht dort erstmal in diesen Pre-Op 1 Zustand. Das hat eigentlich nur dahingehend eine Bedeutung, in diesem Zustand wird noch nicht dieser Powerlink-Zyklus gefahren, wie ich ihn vor uns gezeigt habe, sondern da wird eine Sparvariante gefahren, da gibt es nur die asynchrone Phase. Ja, danach wechselt man nach Pre-Operational 2, Ready to Operate nochmal, da können sich eben die Knoten auch länger drin aufhalten und dann Operational. Die Bedeutung dabei ist, dass nur in Operational die Prozessdaten, die übertragen werden, als aktiv und gültig angenommen werden von den Knoten. Erstens nur gültig gesendet werden in dem Gültigkeitsfleck und zweitens auch nur, wenn sie von dem Knoten empfangen werden, verarbeitet werden, wenn er selber operational ist. Diese zwei Extra-Zustände, Basic Ethernet und Stopped, haben folgende Bedeutung. Basic Ethernet ist ganz normales Standard Ethernet. Das heißt, wenn ich die Knoten normal hochfahre, das werde ich jetzt mal gleich mal zeigen. Ich koppel die jetzt ab. Gehen alle in Fehler rein und ich gebe Ihnen ein Reset. Dann habe ich den Master jetzt abgezogen. Ja, und man müsste es jetzt sehen an dem Geblinker. Na, auf dem Board ist leider keine grüne LED drauf. Normalerweise soll die Status-LED grün sein, aber EBV hat da leider keine drauf gebaut, deswegen musste ich da eine rote LED blinkern lassen. Blinkern die jetzt so schnell? Das habe ich ja versucht anzuzeigen, das ist dieser Basic Ethernet Modus. Hier fahren Sie eigentlich standardmäßiges Ethernet. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich mit meinem Netzwerkkabel an einen ganz normalen Laptop rangehen, der nichts vom Powerlink versteht und kann mich mit dem Knoten unterhalten. Eventuell hat er dort einen Telnet-Surfer drin, FTP-Surfer, Web-Surfer oder so. Kann ihn auch über das Powerlink-spezifische Protokoll dann parametrieren oder so, Firmware-Updates durchführen. Das ist dazu gedacht. Sobald diese Knoten jetzt wieder einen Master im Netz entdecken, fangen sie an, anders zu blinkern. Sie fahren hoch. Ich habe nochmal ein Reset wegbekommen. Also ich bekomme immer grundsätzlich beim Hochfahren ein Reset weg. Ja. Diese Zwischenzustände haben wir jetzt leider hier nicht so richtig gesehen. Operational ist halt das durchgängige Leuchten der RAN-LED oder Status-LED. Wenn ich die Knoten jetzt mal hier abziehe, dann gibt es immer so ein kurzes Blinkern hier. Und das ist, die sind einfach, die haben den Wegfall vom Master erkannt und sind nach Pre-Operational 1 zurückgewechselt. Ja, das Ganze vereinfacht eigentlich die Diagnose, dass man eigentlich vom Draufgucken auf den Knoten sieht, in welchem Zustand befindet er sich, wie sieht es mit meinem Netzwerk aus. Ja. Jetzt gibt es bestimmte Kommandos, Dienste oder ja, Kommandos, mit denen man diese NMT-Zustände wechseln kann. Manche sind implizit, manche sind explizit. Da gibt es ein direktes Kommando implizit. Heißt, sie werden durch einen Frame, der auf dem Netzwerk ist, erkannt. Zum Beispiel ein SOC findet ein Wechsel von Pre-Operational 1 nach Pre-Operational 2 statt. Ja, das sind jetzt Details. Das überspringe ich mal weiter. Ein großer Punkt, auf das Ganze Powerlink und auch CAN-OPEN aufsetzt, also CAN-OPEN verwendet dieselbe Technologie an der Stelle, das ist das Object Dictionary. Das kann man sich vorstellen als eine zweidimensionale Datenbank, die jeder Knoten besitzt, und diese Datenbank hält Konfigurationsparameter, Applikationsvariablen, ja alles drum, was es da gibt. Zweidimensional deshalb, das habe ich hier versucht anzuzeichnen, es gibt eine Indextabelle. Es gibt also einen 16-Bit-Indexwert von 1 bis 65.535 und dazu immer assoziierte Subindizes. Nur als 8-Bit-Wert von 0 bis 255. Wie das beispielsweise aussieht, sehen wir gleich. Es gibt verschiedene Objekttypen jetzt, also diese einzelnen Werte, die jetzt sich ganz am Ende da befinden als Subindizes, bezeichnen ein Objekt. Nein, das war jetzt nicht ganz korrekt. Ein Objekt ist schon der Index selber. Da gibt es Typen, so Variablen, das sind also Datentypen, die keinen weiteren Subindex haben. Es gibt Arrays, das heißt, die Subindizes sind einfach wie ein Array verschaltet. Ja, Subindex 0 bezeichnet damit die Anzahl der Einträge, die Anzahl der Subindizes, wie groß das Array halt ist. Oder es gibt auch Records, wie man es aus normalen Programmiersprachen kennt. Das heißt, die Subindizes haben unterschiedliche Datentypen. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Datentypen. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt. Unsigned 8, Integer 8, also die vorzeichenbehaftete Variante. Es gibt auch noch die Zwischendatentypen, 16-Bit breit, 24-Bit breit, 32-Bit breit, 48-Bit breit, 56-Bit breit und 64-Bit breit. Das macht jetzt, sage ich mal, in Applikation dann an der Stelle Sinn, wo ich nur ein bestimmtes Maß an Daten übertragen will und kann das dort entsprechend einschränken. Ich habe auch Fließkommazahlen, Real 32. Ich kann Strings abbilden als sichtbare Strings. Ich habe Domains, das heißt, das sind einfach Binary-Blöcke, wo der Typ erst einmal dem Powerlink selber vollkommen unbekannt ist. Die sind also vollkommen applikationsspezifisch. Ja, und es gibt noch ein paar weitere mehr komplexere Datentypen da. Ja. Für das Objektverzeichnis muss ich jetzt die Zugriffsrechte festlegen, oder die sind einfach festgelegt. Ob ein Eintrag read-only ist, lese unschreibbar oder nur schreibbar oder ob er konstant ist. Ich weiß nicht, wem es jetzt gleich das etwas aufstößt. Ich habe read-only und const. Was ist da der Unterschied? Read-only heißt, der Wert kann sich zur Laufzeit verändern. Wenn er als const definiert ist, bleibt er über die ganze Laufzeit konstant, wie der Name halt schon sagt. Ja, wie ist das Objektverzeichnis jetzt aufgebaut? Ja, genau das ist einerseits im Standard spezifiziert, im Kommunikationsprofil und auch in Geräte- und Applikationsprofilen. Hier nutzen wir bei PowerLink die Geräte- und Applikationsprofile von Kenobi weiter. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, von den Indizes gibt es jetzt verschiedene Bereiche, die sind standardisiert, wer für was ist. Normalerweise arbeiten wir in diesem, ich sage es mal, Tausenderbereich, aber es ist ja 100 Hexadezimal. Und das ist das Kommunikationsprofil, das heißt, das ist das, was eigentlich PowerLink an sich ausmacht. Ab 2000 Hex liegt dann herstellerspezifische Sachen, das heißt, da kann man, wenn man sein eigenes Gerät entwickelt, irgendwas reinlegen, irgendeinen speziellen Konfigurationswert oder was man auch immer möchte. Ja, in dem 6000er-Bereich liegen standardisierte Geräteprofile und dann gibt es noch im A1000 quasi standardisierte Schnittstellenprofile. Und hinten ist dann übergeblieben. Ich überspringe jetzt eine Folie. Was sind denn Geräte- und Applikationsprofile? Was gibt es denn da? Was kann man sich darunter vorstellen? Der CIA, das ist nicht die Vereinigung in Amerika, sondern das ist der Canon Automation Verein. Das ist der Verein, der Kenobi spezifiziert und betreut. Der hat verschiedene Geräte- und Applikationsprofile spezifiziert. Da gibt es also dann Arbeitsgruppen, die das tun. Die besetzt sind von Leuten von verschiedenen Herstellern. Das einfachste ist der 401-Standard, generische I.O.-Module. Das ist das, was wir hier eigentlich auch haben. Ich habe also irgendwelche I.O.s. Hier sind es Lampen, die blinken. Hier habe ich Klemmblöcke drauf. Das heißt, hier kann ich mir größere Sachen da verdrahten, Taster irgendwas anschließen. Ja. 402 ist auch noch relativ bekannt dann. Das sind die Drives and Motion Control. Das heißt, das sind Antriebe. Ja, alles, was dort sich dreht. Da gibt es noch viele weitere ganz spannende Sachen. Lift Control Systems, die 417. Auch die Müllautos, die gibt es auch ein Profil, was man sich da ausgedacht hat, wo dann spezifiziert ist, wie sehen dort die Geräte in diesen Müllfahrzeugen aus. RFID-Räder, die Taxi-Sachen, die Special Add-on, also diese Taxameter, sind der 447 spezifiziert. Sinn und Zweck der Übung ist eigentlich, dass ich ein Gerät von einem beliebigen Hersteller nehmen kann, weiß, das hat dieses Geräteprofil und weiß, wie ich mit ihm umzugehen habe. Wo finde ich im Objektverzeichnis was? Das ist dann fest spezifiziert. Wie kann ich das ansprechen? Und ich kann es austauschen gegen ein Gerät von der Konkurrenz. Das ist zum Beispiel hier jetzt möglich, sage ich mal. Diese, wie gesagt, verhalten sich ja nach 401 als allgemeine generische IOs. Wenn ich jetzt wirklich irgendwas anklemmen will in meinem Schaltschrank, nützt mir natürlich nicht ein Development Board. Dann nehme ich so ein Modul, was ich in den Schaltschrank klemmen kann. Das verhält sich aber nach außen genauso wie dieses Development Board. Das heißt, ich kann eventuell auch meine Entwicklung mit so einem Development Board starten, wo ich irgendwelche IOs hier noch auf irgendwelchen Pins mir händisch anlöte oder so, irgendwelche Peripherie. Und ich wechsle später in den Schaltschrank und nehme dann von Wernicke und Rainer zum Beispiel ein Modul. Ja, diese Applikationsprofile sind halt in der Kenobi-Welt schon weit verbreitet und hier hat man sich gedacht, warum soll man das Rad nochmal erfinden? Nehmen wir doch einfach das von Kenobi und wenden das genauso an. Der Grund ist, warum das geht, das Objektverzeichnis sieht vom Prinzip her bei PowerLink genauso wie bei Kenobi aus. Und auch die anderen Prinzipien hatte ich ja schon teilweise anklingen lassen, wie Netzwerkmanagement, zu den PDOs und SDOs komme ich dann noch, funktionieren ähnlich. Ja. Ganz kurz ein paar Einträge aus dem Kommunikationsprofil, aus dem Teil, was ein PowerLink-Gerät immer ausmacht, was jedes PowerLink-Gerät benutzt. Das ist Objekt 1000 Hexadezimal, der Device-Type. Dort steckt das Profil drin, kodiert das Geräteprofil. Ich habe die Zykluslänge 1006 oder 1018, ist ein Identitätsobjekt drin mit einer Vendor-ID, die vom CIA-Verein vergeben wird. im Product Code, eine Revisionsnummer, Seriennummer, was man alles so braucht. PDOs, komme ich gleich dazu. In 1C, 00 und folgende liegen verschiedene Fehlerzähler drin. Feature Flags sind vielleicht noch interessant, da kann ich also aus einem Gerät auslesen, was kann es denn. Im Powerlink gibt es noch ein paar spezielle Features oder so, die nicht jedes Gerät unterstützen muss. Ja, 1F98 ist das Zykluszeitverhalten definiert dann, was es da noch speziell gibt. Ganz grob dazu. Ja, wie beschreibe ich jetzt so ein Objektverzeichnis? Es ist ja nun so, dass ich das Ganze, ja, wenn ich ein Gerät in die Hand kriege, muss ich das ja wissen. Da gibt es eine XML-Gerätebeschreibung, die das Ganze dann ja, beschreibt. Und wenn ich dann ein Konfigurationstool drauf anwende, habe ich dann ein Gerätekonfiguration, XDC-File. Ja, Prozessdaten, diese PDOs, tausche ich halt über, die verwende ich halt zum Austausch von eben, wie wir schon hatten, den Sensorwerten zwischen Aktoren und Sensoren. Letztendlich stellt das eine Art Abstraktionsschicht dar. Ich verknüpfe also die Geräte nicht physisch mit einzelnen Kabeln, sondern ich kann hier variabel quasi mappen die ganzen Werte. Kann in einem Ethernet-Frame bis zu 1490 Byte unterbringen. Ja, und das Ganze wird halt irgendwie übers Objektverzeichnis konfiguriert. Diese Daten hängen also in den Poll-Responses, Poll-Requests drin und werden damit zyklisch in der Isochron-Phase übertragen. Und direkter Querverkehr zwischen den Knoten ist auch möglich. Hier in meinem Beispiel läuft das jetzt alles über den Master. PDO-Mapping, ich lasse es jetzt erstmal weg aufgrund der Zeit. Sieht etwas komplex aus, also man kann hier recht flexibel sich dann in den Frame Werte an bestimmte Stellen reinmappen. Ein Consumer kann sich Werte daraus rausgreifen, die ihn interessieren. Er muss nicht alles nehmen. Ja, volle Flexibilität. Was brauche ich noch? Ich muss auf die Objektverzeichnisse in irgendeiner Form zugreifen von der Ferne. Dazu gibt es die SDOs, die Service Data Objects. Das ist ein Protokoll, was da als spezifiziert ist, was halt über die Asend-Frames auf die entfernten Objektverzeichnisse zugreifen kann. Das heißt, da gibt es dann Lese- und Schreibbefehle. Lieber Knoten, gib mir mal bitte Objekteintrag Nummer so und so. Oder ich schreibe einen speziellen Eintrag runter. Das wird am Anfang zur Konfiguration zum Beispiel verwendet. Es gibt verschiedene Abortscodes, ist auch nicht interessant. Ja, kurz was jetzt noch zu unserem Stack. In ANSI C geschrieben, das sagte ich schon. Das ist ganz kurz in der Softwarestruktur, ein Diagramm, Blockdiagramm. Was ich hier bloß andeuten will, es gibt einen hochprioren Teil, einen, ich sag mal Echtzeitteil an der Stelle, das sind die ganzen unteren Module. Und es gibt einen niederprioren Teil, ja, das die oberen Module darstellt. Wobei natürlich ein Teil der Applikation betrifft auch den Echtzeitteil, nämlich das Steuern meiner Ein- und Ausgänge oder ja, genau. Verzeichnisstruktur vom Stack. Er ist von SourceForge frei runterladbar. Ich habe auch CDs mit einer Live-CD mit. Kann sich gerne hinterher mitgenommen werden. Dort ist quasi das Beispielprogramm, was wir hier gesehen haben, drauf als Live-CD. Funktioniert in jedem Rechner, der eine Realtek-Netzwerkkarte besitzt. Speziell ist es eine RTL 8139 Netzwerkkarte, aber das ist so ein Wald- und Wiesenmodell, sage ich mal, hat man häufig drin. Ja, und wenn man dann irgendeinen IO-Knoten noch hätte oder eine zweite sich hernimmt, kann man das Ganze beispielhaft mal ausprobieren, aufsetzen das Ganze. Ja. Das Stack, in die Details möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter tief eingehen, hat ein paar Funktionen. Es hält sich relativ in Grenzen, was es an Funktionen gibt. Ich kann das irgendwie initialisieren, kann meine Applikationsvariablen mit LinkObject in das Objektverzeichnis verbinden. Ja, gibt einen Befehl, um NMT-Kommandos für sich selbst auszuführen, überhaupt mal hochzufahren. Shutdown, habe zwei Callback-Funktionen, eine Event-Callback-Funktion, da teilt mir das Stack alles Mögliche mit, was so passiert. Und eine Sync-Callback-Funktion, das ist das, wo dann meine Applikation drin läuft und das Lauflicht steuert oder irgendwas anderes, einen Antrieb regelt. Ja, Demo-Projekte sind drauf. Das sind nur noch Beispiele erklärt, die sind noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Ja, was gibt es noch Schönes? Multiplex-CNs ist vielleicht noch manchmal interessant. Das heißt, ich will nicht jeden Knoten in jedem Zyklus abfragen. Weil zum Beispiel, da ändert sich bloß ein I/O-Eingang, da drückt er nochmal auf den Taster oder da leuchtet irgendeine Lampe auf. Das muss nicht innerhalb in 400 Mikrosekunden jedes Mal übertragen werden. Dann kann ich das den Knoten als Multiplex-CN reinnehmen. Das heißt, dieser Controlled-Node wird nur jeden dritten Zyklus abgefragt. Und ich kann dafür in den Zwischenzyklen andere Knoten abfragen, die ich genauso Multiplex dann fahre. Bisher ist es leider so, dass wir das Ganze nur auf 10-Seite im OpenPowerNIC-Stack implementieren. Auf MN-Seite fehlt da noch etwas Logik drin. Aber wer damit Geräte entwickelt, kann es schon nutzen. Es gibt noch eine Pull-Response-MN. Das heißt, der Master selber sendet einen generischen oder nein, einen Broadcast-Frame ins Netzwerk raus mit Prozessdaten, die viele Knoten interessieren können. Die Pull-Requests sind nämlich ja alle nur Unicast. Ja, gibt noch einige weitere interessante Sachen. Pull-Response-Chaining, eventuell später. Es gibt auch einen Safety-Protokoll-Stack, der aus Open Source gelegt wurde von der Firma XSAT. High Availability oder Redundancy ist auch möglich mit Powerlink. Ja, das Ganze dazu. Ja, was wir hier jetzt aktuell noch haben, was ich schon angesprochen habe, ist eben eine FPGA-Implementierung. Das heißt, dort drinnen läuft kein Standard-Ethernet-Controller, sondern ist eine Spezial-Mac in VHDL implementiert, die eine Hardware-Beschleunigung in Form von einem Auto-Response-Mechanismus mitbringt. Das heißt, die antwortet selbstständig auf die Pull-Requests. Das Ganze ist notwendig, noch mal kurz zu diesem Bildschirm zurückzukehren. Das Ganze ist notwendig, um kurze Reaktionszeiten zu erreichen und kurze Zykluszeiten fahren zu können, muss ich versuchen, diese Leerlaufzeiten hier ja zu minimieren. Und das haben wir hier mit dieser FPGA-Lösung erreicht. Hardwarebeschleunigung. Ja. Gibt es Fragen an der Stelle?
Was hat das Ganze mit dem CAN-Bus zu tun?
Es ist quasi ein Nachfolger von CAN, sage ich mal. Von CAN selber hat es jetzt erstmal nichts zu tun. Eher mit CAN oben. CAN oben setzt auf CAN auf, ist also ein höherschichtiges Protokoll mit diesem Objektverzeichnis, PDOs, SDOs und allem. Und bei Powerlink verwenden wir dieselben Prinzipien, tauschen aber unten die Netzwerkschicht quasi aus, die physische Schicht an der Stelle. Ja, der Vorteil von Powerlink gegenüber Profinet ist, dass es eine offene Lösung ist. Ich bin nicht an eine Firma namens Siemens im Fall von Profinet gebunden. Ich kann es offen einsetzen, der Standard ist frei verfügbar. Im Netz kann man sich den Standard runterladen. Es gibt die Open-Source-Implementierung. Es gibt eine Community ein bisschen drumherum schon mittlerweile, ja, die da Konfigurationstools und alles entwickelt hat. Steht Beckhoff ganz stark dahinter. Ja, da braucht man definitiv ein FPGA oder ein ASIC, um das als Lefre implementieren zu können. Wenn auf den Slave-Modulen in den TCP-IP-Stack läuft, bekommen die laut Standard eine definierte IP-Adresse. Es gibt einen entsprechenden IP-Unteradress oder einen IP-Adressbereich, der dafür verwendet wird. Und über die Knotennummer bestimmt dann noch den Hostanteil von der IP-Adresse. Im ganz konkreten Fall ist das das Netz 192.168.100 und Punkt die entsprechende Knotenadresse. Und damit ist die Knotennummer oder die Knotenadressierung oder die IP-Konfiguration geregelt. Die Knoten in einem Powerlink-Netzwerk müssen konfiguriert werden. Das wollte ich noch ganz kurz zeigen. Wir können es uns dann nachher gerne unten auf dem Stand anschauen. Wir haben einen Stand. Da können wir noch mal tiefer in das Ganze einsteigen. Wer möchte? Ja.
Meine Frage, was bleibt an Performance auf dem Ethernet, zwischen dem Ethernet Native und dem Ethernet Virtual übrig? Also angenommen, ich mache TCP/IP oberhalb Powerlink. Was habe ich noch übrig? Weil zum Beispiel, wir klangen gerade die Frage an mit festen IPs, das ARP-Protokoll brauche ich mir ganz einfach, um die Codecost ja wahrscheinlich rauszukriegen. Multicast ist wahrscheinlich nicht möglich. Jetzt mal nur als Hintergrund, ich möchte in dem Auto nicht mehr die Scheibenwischer steuern, sondern ich komme auf die grandiose Idee, auch noch als H3
Ja, wenn ich das streamen wollte, würde ich ja schon fast sagen, das ist eine Echtzeitfähigkeit, die würde ich als Prozessdaten mit in die PDOs nehmen, als großen Block, die, da, okay, die ich übertrage.
Die Performance bleibt mir übrig, von den 100 Megabit. Für solche grandiosen Ideen.
Für die asynchrone Phase bleibt ein Bruchteil übrig. Es gibt allerdings Erweiterungen, wo dann möglich ist, auch mehrere Frames in der asynchronen Phase zu senden. Das heißt, wenn ich sage, ich habe sehr viel asynchronen Traffic, gibt es die Möglichkeit, dort mehr zu versenden. Aber im Prinzip bleibt erstmal nur ein Bruchteil übrig. Die Hälfte, wenn man große Frames reinpackt, da die Powerlink-Frames meistens relativ kurz sind, ja.
Gut, okay, dann vielen Dank. Und wenn noch weitere Fragen sind beim Stand, denke ich,
ja.
Dann geht es um 3 geht es weiter, ja.
Danke für die Aufmerksamkeit.